So, Stefan Brink, der neben mir sitzt, und ich begrüßen euch und Sie zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat. Stefan Brink ist allen ja bekannt. Er ist mittlerweile jedenfalls zu einem erheblichen Teil Berliner, leitet das Digitalisierungsinstitut wieder hier in Berlin und war einmal in noch gar nicht so lange zurückliegender Vergangenheit Baden-Württemberger, dort Landesdatenschutzbeauftragter, und hat davor als Stellvertreter des Landesdatenschutzbeauftragten in Rheinland-Pfalz sein Unwesen getrieben. Und wir machen hier dann ja jetzt schon seit geraumer Zeit auch zusammen den Pink-Podcast unter der Zeitschrift, die Sie hoffentlich alle kennen, Privacy in Germany. Ja, da feiern wir dieses Jahr im September, dazu kommt bestimmt noch mehr, auch unser 10-Jähriges. Und wir befassen uns hier mit Fragen rund um Datenschutz, Datenrecht, Datenpolitik, Informationsfreiheit und dies alles in einem übergeordneten Zusammenhang. Wir sind davon überzeugt, dass man Datenschutz nicht diskutieren kann, ohne das Bewusstsein dafür zu haben, dass es sich um ein Bürgerrecht handelt, das auch Bezug zu anderen Bürgerrechten aufweist und das vor allen Dingen auch eine erhebliche Bedeutung hat in dem Rechtsstaat, in dem wir leben. Deshalb Follow the Rechtsstaat. Heute haben wir zwei Entscheidungen, über die wir sprechen wollen.
Habe ich das Falsches gesagt?
Du hast alles richtig gemacht, du hast aber dich selbst nicht vorgestellt.
Dann musst du das machen.
Du bist nämlich Professor Nico Herting. Du bist Rechtsanwalt und Herausgeber der Zeitschrift Privacy in Germany. Und machst jetzt mit mir schon seit geraumer Zeit, wenn ich richtig gezählt habe, ist es die 10. Folge, die wir gemeinsam machen.
Wow. Den
Podcast Follow the Rechtsstaat. Ich freue mich sehr, dass wir wieder gemeinsam hier in deiner Kanzlei sitzen und uns Gedanken machen über hochaktuelle Entscheidungen, zum Beispiel über die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster, das sich mit der Polizeitwitterei beschäftigt.
Genau, die Polizei oder Polizeibehörden in der ganzen Republik, hier die Berliner sind auch besonders stark vertreten, betreiben Twitter-Kanäle, in denen sie in der Öffentlichkeit kommunizieren. Manchmal ist das ganz in Ordnung, wenn sie auf Verkehrsstaus oder Menschen, die irgendwo auf der Straße kleben, hinweisen, dann ist man dankbar. Manchmal geht es ein bisschen grenzwertig, insbesondere wenn sie dann meinen, da das Stilmittel des Humors einsetzen zu müssen. Ich erinnere mich an einen furchtbaren Tweet der Berliner Polizei in der Corona-Zeit, wo sie eine dann nach den Corona-Auflagen nicht zulässige Party gesprengt haben, die eine Fetischparty war, und wo dann die Polizei meinte, sich lustig machen zu müssen über die Bekleidung der Gäste, die sie dort gefunden haben, und das in der Öffentlichkeit auszubreiten über Twitter. Über Humor kann man sich sollte man sich bekanntlich nicht streiten, aber ob Humor jetzt das richtige Stilmittel ist für die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei, darüber kann man sich sicherlich sehr wohl streiten. Es ging in dem Fall des Oberverwaltungsgerichts Münster um den Twitter-Account der Polizei Duisburg. Und dort gab es einen Tweet, der wie folgt lautete: MSV, das ist der MSV Duisburg, für die Fußballkenner.
Der Meidericher SV.
Der Meidericher SV, ja. FCM, das ist gemeint, weil der erste FC Magdeburg. Stau am Gästeeingang. Einige Fans haben sich Regencapes angezogen, um die Durchsuchung zu verhindern. Dieser Tweet kam mit einem Bild und derjenige oder diejenige, die dort abgebildet war, hielt das für einen rechtswidrigen Eingriff in ihr Recht am Bild und verlangte jetzt von der Polizei Schadensersatz in Höhe von 150 Euro. Sie sei durch den Tweet als eine Person dargestellt worden, die berechtigte polizeiliche Maßnahmen verhindere. Sie habe das Regencape nicht angezogen, wie es dann halt in dem Tweet geheißen hat, um eine Durchsuchung zu verhindern. Und sie habe auch keine Einwilligung zur Veröffentlichung des Bildes erteilt. OVG Münster natürlich schon die zweite Instanz. Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte die Klage abgewiesen. Und das Oberverwaltungsgericht hat dann der Berufung stattgegeben. Ja, da ging es dann zunächst einmal darum, war denn die Klägerin überhaupt erkennbar dort auf diesem Tweet? Und da gab es das Problem, dass es den Tweet nicht mehr gab. Der war gelöscht.
Das ist natürlich auch ein interessanter Vorgang. Die Polizei twittert.
Ja.
Wir reden jetzt nicht über das, worüber wir üblicherweise reden, ob sie das darf oder nicht darf. Aber sie nimmt das offensichtlich selbst gar nicht als Verwaltungsvorgang wahr, sondern irgendwie so als Form der Öffentlichkeitsarbeit. Wenn es ein Verwaltungsvorgang wäre, in ihren Augen, wäre es ja logisch, dass die allgemeinen Regeln gelten, zum Beispiel, dass sie dokumentiert werden müssen und dass sie auch archiviert werden müssen. Ich weiß, kleine Anekdote am Rande, dass solange ich als Landesbeauftragter in Baden-Württemberg einen Twitter-Account geführt habe, das habe ich ja 2-3 Jahre.
Manche werden sich erinnern.
Ja, ja, ganz
meinungsstark,
ja. Meinungsstark und hoffentlich wacker getan, habe ich am Ende sämtliche Tweets dem Landesarchiv andienen müssen und die haben die sogar aufgenommen. Das waren die ersten Twittereien einer staatlichen Stelle, die nach Auffassung des Landesarchivs sozusagen aufbewahrungspflichtig sind. Und insofern wundert man sich, wenn die Polizei Duisburg sagt, ach, den haben wir schon gelöscht, der ist schon wieder weg.
Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch interessiert, was Stefan Brink vor Jahren getweetet hat, stellt einen EFG-Antrag bei dem Archiv.
Ja, aber man kann doch, glaube ich, einfach einen Antrag stellen, aber ich würde es nicht tun. Nichts ist älter als der Tweet von vor 4 Jahren. Das ist.
Ja, warum soll es dir besser gehen als mir?
Nein,
meine
okay.
Tweets von vor 10 Jahren
ich
kann man auch noch nachlesen.
Ich bin total transparent da. Gar kein Problem. Also, wenn Sie wollen, schauen Sie sich das an.
So, das war dann zunächst mal eine beweisrechtliche Frage. Also es ließ sich einfach mangels Anschauungsmaterial nicht mehr feststellen, ob das die Dame, die dort geklagt hat, ob sie dort tatsächlich in ihrem Regencape, das sie ja unstreitig getragen hatte, denn tatsächlich überhaupt noch erkennbar war.
Klar genug erkennbar, ja.
Und da hat das OVG jetzt gesagt, also das geht zu Lasten der Beklagten, die ja durch die Vernichtung des Tweets die Ursache geschaffen hatte, dass hier Beweisnot herrschte. Das ist letztlich ist das ein Verwaltungsprozessrecht, was dann halt klären muss, wenn es eine Non-Liquid-Situation gibt, also eine Situation, wo weder feststeht, dass es so war, wie die Klägerin sagte, also sie war erkennbar, noch feststeht, dass es so war, wie die Polizei sagte, sie war nicht erkennbar, zu wessen Lasten das geht. Und da ist es dann halt so, dass wenn es offensichtliche Beweisnot gibt, das zulasten der Seite geht, die diese Beweisnot verursacht hat, also Polizei. Dementsprechend ist das Oberverwaltungsgericht davon ausgegangen, dass hier die Klägerin erkennbar war.
Ja, das war sogar ein ziemlich starkes Stück. Also das eine ist, dass man sozusagen die Tweets nachher nicht mehr im Blick hat, nicht archiviert oder dokumentiert. Hier war es noch ein Ticken unfairer, nämlich die Klägerin hatte angekündigt, sie wollte dagegen vorgehen. Und nachdem sie angekündigt hatte, dass sie das prüfen will und im Zweifelsfall auch gerichtlich prüfen will, haben sie das Ding gelöscht. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Deswegen, Verwaltungsgerichte haben ja einen Amtsermittlungsgrundsatz und versuchen, die Wahrheit rauszufinden, dass sie so Non-Liquid zu Lasten der öffentlichen Stelle aussprechen ist oder so lösen. Zeigt also schon, das war nicht fair, wie die Polizei davor gegangen ist.
Damit ging das OVG dann auch logischerweise davon aus, dass es auch einen Grundrechtseingriff gegeben hatte, nämlich einen Eingriff ins Persönlichkeitsrecht der Klägerin, womit dann sich auch zugleich die Frage nach der Rechtsgrundlage dieses Eingriffs stellte. Und da gibt es dann die ja nicht ganz unpikante Frage, ob denn eigentlich für das Unterhalten eines Social Media Accounts, eines Twitter Accounts der Polizei, ob das eigentlich einer gesetzlichen Grundlage bedarf. Und wenn ja, wie denn eine solche Ermächtigungsgrundlage auszusehen hat.
Ich finde, da spricht manches dafür. Also wir haben die nicht. Also die Gesetze warten in den Ländern und im Bund noch darauf geschrieben zu werden. Wir haben natürlich ältere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die aus heutiger Sicht vielleicht nicht ganz glücklich war, nämlich zu der Frage, wie sieht denn das aus mit Informationseingriffen des Staates? Da geht es um staatliche Warnungen, zum Beispiel ausgesprochen werden. Duhol-Fall ist da, spielt eine Rolle. Scientology, andere große schwache Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und da haben, hat das Bundesverfassungsgericht schon ja wohl aus einer gewissen Bedrängnis heraus gesagt, nee, dafür brauchen wir jetzt mal ausnahmsweise keinen Gesetzesvorbehalt, obwohl sie ja sonst immer als Erste danach rufen, und haben letztlich, wenn man es hart formulieren will, polizeistaatlich gefolgert, aus der Aufgabe einer öffentlichen Stelle auf die Befugnis handeln zu dürfen. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Die Tatsache, dass das Grundgesetz oder ein formelles Gesetz einer Behörde eine Aufgabe zuweist, heißt ja noch lange nicht, dass es gleichzeitig die Befugnis erteilt, in Grundrechte einzugreifen, zur Erfüllung dieser Aufgabe. Und leider hat das Karlsruhe damals akzeptiert. Mit Bezug auf Twitter-Nutzung oder generell Social-Media-Tätigkeit sieht deswegen auch, würde ich sagen, nahezu einhellig, zumindest die öffentlich-rechtliche Lehre, dass dort eine gesetzliche Grundlage erforderlich ist, so denn über die Social-Media-Nutzung Eingriffe stattfinden. Ja. Und das findet ja bei der Twitterei, würde ich sagen, gar nicht so selten statt.
Wir haben ja hier in einer der vergangenen Folgen gesprochen über das Facebook-Fanpage-Verbot des Bundesdatenschutzbeauftragten an die Bundesregierung, wo es jetzt um ganz andere Gründe geht, nämlich um den Artikel 26 DSGVO. Aber da müsste eigentlich diese Frage auch aufploppen.
Absolut.
Weil wenn die Bundesregierung eine, so wie du das sagst, schon eine Rechtsgrundlage brauchen würde, um berechtigterweise dort auch einen solchen Account zu betreiben, dann käme es ja auf alles andere gar nicht mehr an. Dann
so ist es.
Und es ist ja das Verbot schon aus diesem Grund gerechtfertigt.
Ja.
Wobei es die Frage ist, ob das dann Aufgabe des Bundesdatenschutzbeauftragten ist, ein solches Verbot auszusprechen. Nicht?
Stimmt, auch darüber kann man nachdenken. Ja. Mhm. In der Sache käme es dann auch gar nicht übrigens darauf an, was auf Social Media gemacht wird. Mhm. Weil wir ja datenschutzrechtlich gesehen die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs haben, dass die ganzen Social-Media-Accounts in gemeinsamer Verantwortlichkeit mit dem Anbieter betrieben werden. Also wer da eine Facebook-Fanpage hat, ist mitverantwortlich nach Artikel 26. Und damit ist auch schon klar, wir bewegen uns im Eingriffsbereich. Nämlich es werden ja personenbezogene Daten aller Nutzerinnen und Nutzer verarbeitet und auch ausgewertet. Und da haben wir schon den Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung. Und auch der bedarf natürlich einer gesetzlichen Grundlage. Und die haben wir schon wieder nicht. Mhm. Insofern, ja, ich gehe fest davon aus, dass in dem Verfahren, das der Bundesbeauftragte angestrengt hat, auch dieses Thema angesprochen wird. Es liegt immer ein bisschen nahe, dass man in dem Bereich auf die schon erwähnten schwierigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts abdriftet und sagt, na ja, das sehen wir jetzt mal mit der gesetzlichen Grundlage nicht so eng. Inhaltlich wird es aber natürlich spannend sein, aber darüber reden wir heute nicht.
Mhm. Genau, dann bedeutet es natürlich nicht, dass jetzt keinerlei rechtliche Bindungen bestehen, wenn es keine Rechtsgrundlage bedarf. Das ist tatsächlich die Glykol-Rechtsprechung, also der Glykol-Fall war der erste Fall des Bundesverfassungsgerichts, wo dann, wie du sagst, erstens gesagt wird, naja, also jetzt eine Rechtsgrundlage für die Öffentlichkeitsarbeit braucht es nicht, eine gesetzliche Grundlage. Aber es gibt bestimmte Maßstäbe, an denen man sich enthalten kann. Das erste und das ist vor allen Dingen Richtigkeit und Sachlichkeit. Das sind so die zwei hervorstechenden. Also man darf keine falschen Tatsachenbehauptungen aufstellen und man muss im Übrigen auch sachlich bleiben. Und daran ist dann hier dieser polizeiliche Tweet gescheitert, weil das OVG sagte, stimmt gar nicht. Hier ist gar nicht, nach den Feststellungen, die getroffen wurde, stimmte das gar nicht, dass hier die Klägerin ihr Cape aufgesetzt hat, um die Polizeiarbeit zu behindern, also Durchsuchungen zu verhindern.
Ja.
Das war gar nicht so und damit war dieser Tweet rechtswidrig und der auf diese Betrag von 150 Euro gerichtet, eine Klage war, dann tatsächlich stattzugeben. Richtigkeitsgebot, vielleicht nochmal kurz zum Anfang auch nochmal zum Stichwort Humor. Sachlichkeitsgebot, also das Sachlichkeitsgebot steht sicherlich in einem Spannungsverhältnis zu jetzt Humor der Polizisten, die dort
jedenfalls zu Polizeihumor,
ja. Diesen Twitter-Kanälen.
Ja. Das geht natürlich mit der Nutzung von Social Media sozusagen einher. Man will sich da auf einen bestimmten Slang oder eine bestimmte Ausdrucksweise eingrooven. Wenn man halt auf TikTok ist, kann man jetzt nicht das Beamtendeutsch loswerden, aber das geht eben auch häufig auf Kosten der Sachlichkeit. Auch das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, sich sehr gut zu überlegen. Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig, ist auch wirklich begrüßenswert, ist auch viel geschehen. Also die ganzen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die inzwischen in der öffentlichen Verwaltung für Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind, machen einen wichtigen Job und einen guten Job. Aber man muss sich immer sehr genau anschauen, wie sieht das mit dem Spannungsverhältnis zur sachlichen Aufgabe der Behörde aus. Und das, was Private machen können, sich dann mal ein bisschen aus dem Fenster hängen, mal ein bisschen kieksen oder Leute auch mal ins Lächerliche ziehen oder ja vielleicht sogar ein bisschen unfair werden, das darf sich halt eine öffentliche Stelle, zumal die Polizei nicht leisten. Und deswegen ist, selbst für den Fall, dass das rechtmäßig wäre, was sie mit der Twitter-Nutzung machen, eine extrem anspruchsvolle Aufgabe, da immer sich auch im Zaum zu halten und nicht die Pferde durchgehen zu lassen.
Wer öfter mal am Verwaltungsgericht ist, kennt das schon, aber nur das vielleicht noch zur Abrundung, was für ein Aufwand, ein solches Verfahren zu führen. Das Spiel, um das es ging, das Fußballspiel, fand im Februar 2017 statt, mittlerweile also vor mehr als 6 Jahren. Dann ist es relativ schnell gegangen bis zum Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf. Das stammte dann aus Anfang 2019, also Juni 2019, ist also auch mittlerweile dann schon ziemlich genau 4 Jahre alt. Und ja, OVG Münster ist jetzt nicht mehr ganz, ganz frisch, aber das hat dann nochmal bis November 2022 gedauert. Also wenn man das mal überschlägt, das hat also 5,5 Jahre gedauert von dem Vorkommnis Anfang 2017 bis zu der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, das dann hier der Klägerin stattgegeben hat. Da braucht man schon einen langen Atem, um ein solches verwaltungsgerichtliches Hauptsacheverfahren zu führen.
Aber etwas schneller, um es nochmal ins Positive zu wenden, es ging am Ende ja um 150 Euro. Mhm. Ja, langes Verfahren, aber unser Rechtsstaat nimmt sich die Zeit dafür, befasst sich sehr intensiv. Wir wollen jetzt über die Kosten gar nicht nachdenken, die im Laufe dieser 6 Jahre entstanden sind. Aber auch das zeichnet ja einen Rechtsstaat aus, dass eben sozusagen keine Thematik klein genug ist, wenn der Bürger sich zu Recht beschwert.
Okay, du bist heute zuständig für das Positive, womit wir dann auch von den Verwaltungsgerichten zu den vom Oberverwaltungsgericht in Münster wechseln zum Oberlandesgericht
nach Dresden.
Ja, aber die Prozesse dort gehen schneller, zumal wenn es sich um einstweilige Verfügungsverfahren handelt. Und hier handelte es sich bei der Entscheidung, über die wir jetzt sprechen wollen, vom 4.4.2023 um ein einstweiliges Verfügungsverfahren, in dem es um einen uralten Linolschnitt ging.
Ja.
Was war da der Streit?
Das ist eine insofern uralte Geschichte. In den 60er Jahren wurde von der Antragstellerin zunächst mal eine Porträtskizze gefertigt, eine hübsche Zeichnung, die später dann künstlerisch in einen Linolschnitt umgesetzt wurde. Und dieser Linolschnitt wurde dann später auf Bekleidungsartikeln abgebildet. Also letztlich wurde aus dem Bild einer Person, damals einer jungen Person, ein Ausstattungsgegenstand, mit dem man seine Kleidung geschmückt hat. Und das Ganze natürlich auch von einem wirtschaftlichen Hintergrund, wurde unter einem bestimmten Label angeboten, im Webshop zum Kauf. Und da kam dann die Betroffene, die Abgebildete, und sagte, Moment mal, was macht ihr da eigentlich? Das geht doch gar nicht. Das ist ein Eingriff in mein Recht am eigenen Bild. Ich habe mich wiedererkannt, auch nach vielen Jahren. Das bin doch ich. Das war doch damals die Porträtzeichnung, die von mir angefertigt wurde. Und das geht doch so nicht. Und da ist sie dann mit der einstweiligen Verfügung dagegen vorgegangen. Und sehr interessant, wie sich das Oberlandesgericht Dresden mit der Thematik auseinandersetzt. Wie ich finde, auch ein Fall, der die ganze Tiefe auch der rechtlichen Bewertung abbildet. Man muss da zunächst mal überhaupt auf die Idee kommen, wie das Oberlandesgericht sich überhaupt mit Datenschutzfragen zu beschäftigen. Letztlich ging es um Fragen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, des Verhältnisses zum Kunsturhebergesetz. Aber zunächst mal hat sich das OLG Dresden damit auseinandergesetzt. War das eigentlich ein Datenschutzverstoß, der dahinter steckte? Das Konterfei der Antragstellerin auf Kleidung abzudrucken. Und dann müsste man ja davon ausgehen, dass das ein personenbezogenes Datum war, was da angefertigt wurde. Viele von uns, die über Datenschutz nachdenken, denken eigentlich immer nur in Kategorien der automatisierten Verarbeitung. Das hat irgendwas mit IT zu tun. Das ist so eine EDV-Kiste, der Datenschutz. Und dann kommt man natürlich gar nicht auf den Clou. Aber es ist ein Irrtum. Datenschutzrecht ist zunächst mal umfassend, auch von seinem Anspruch her und von der Regulierung von Lebenssachverhalten. Und wenn ich ein Porträt einer Person zeichne und dieses Porträt ist günstigerweise, weil ich ein guter Künstler bin, ein guter Zeichner bin, hat einen Wiedererkennungswert. Also weist dann tatsächlich Merkmale auf, bei denen dann der Betroffene selbst oder zumindest Bekanntenkreis oder vielleicht sogar jedermann sagt, ja, das, die kenne ich doch, die Person, die da abgebildet ist, das ist doch der und der, dann hat offensichtlich auch eine Zeichnung, von Hand gefertigte Zeichnung, eine identifizierende Wirkung. Und schon sind wir im Datenschutzrecht drin. Herzlichen Glückwunsch. Datenschutz schlägt zu. Und dann beschäftigt sich das Oberlandesgericht mit so schönen Fragen wie, okay, identifizierbar scheint sie zu sein, aber möglicherweise haben wir jetzt einen Zeitablauf von fast 50 Jahren. Die Antragstellerin sieht ja ganz anders aus als auf der Zeichnung beziehungsweise dem Linolschnitt. Ist das dann eigentlich noch sozusagen wirklich Datenschutz? Das haben Sie dann letztlich abgelehnt. Sie haben eine Überlegung noch angestellt, die ich richtig finde. Sie haben nämlich die Frage gestellt, na ja, ist das denn dieses Bild, das offensichtlich zur Identifizierung taugt, ist das denn, beruht das denn auf einer automatisierten Verarbeitung, die Datenverarbeitung? Und da haben Sie aus meiner Sicht einen Schlenker gemacht, der nicht ganz zutreffend war. Sie haben nämlich gesagt, nee, ist keine automatisierte Verarbeitung, muss es aber auch nicht sein. Artikel 2 der Datenschutzgrundverordnung, sachlicher Anwendungsbereich, sieht auch vor, dass nicht automatisierte Verarbeitungen, wie zum Beispiel das Zeichnen, mit vom Datenschutz umfasst sind, also auch geschützt werden diese Informationen, unter der Bedingung, dass diese Daten in einem Dateisystem gespeichert werden sollen. Das ist natürlich, jetzt sind wir mitten in den Abgründen des Datenschutzes, da kennt sich niemand mehr aus. Ich erinnere mich noch an eine sehr hübsche Debatte, Nico, du weißt es auch noch, 2018, die große Datenschutzdebatte zur DSGVO sind Klingelschilder, Dateisysteme.
Österreich war es, ja.
Und hier in dem Fall würde ich sagen, ist das Oberlandesgericht also erstens zu loben dafür, dass es so tief eingestiegen ist in die Fragestellung. Ich glaube, sie sind falsch abgebogen. Ich glaube, die waren für ein Dateisystem bestimmt, diese Zeichnung. Die hatte nämlich die Künstlerin, hatte sich Kopien von dem Bild gemacht und hatte die offensichtlich selbst auch aufbewahren wollen. Und das Dateisystem, da wird schon eins gewesen sein. Da wird ein Schrank gewesen sein, da wird eine Mappe vielleicht gewesen sein, wo sie genau das aufgehoben hat, um es später auch nochmal hervorzuholen, um sich daran zu orientieren, um damit weiterzuarbeiten. Und es wäre nur dann, diese Mappe wäre nur dann kein Dateisystem, wenn dort ein chaotisches Lagersystem wäre, also wenn die Künstlerin einen Kellerraum hätte, wo sie die Zeichnung reinwirft und dann sozusagen knietief in Zeichnungen wartend danach suchen müsste, um es zu finden. Ich glaube, sie wird ein Ablagesystem gehabt haben und dann fällt es tatsächlich unter die Grundverordnung. Aber sei es drum, da hat das Oberlandesgericht gesagt, nee, machen wir jetzt nicht über den Datenschutz, wir machen es über allgemeines Persönlichkeitsrecht, Recht am eigenen Bild. Und dann haben sie sich mit dem 22 Kunsturhebergesetz auseinandergesetzt. Ja.
Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem, warum dann letztlich das verneint wird. Man sagt, sie sei gar nicht mehr identifizierbar gewesen, weil das so alt
uncharmant. Sehr uncharmant.
Das ist das Bild, nicht? Ja, also wenn man es liest, merkt man, dass die, die das Urteil geschrieben haben, sich jetzt nicht jeden Tag mit dem Datenschutz befassen. Man bekommt erklärt, dass es unterschiedliche, Anführungszeichen, Theorien für die Identifizierbarkeit gibt, die objektive und die subjektive. Dann heißt es also, spreche doch einiges dafür, dass der objektive Sichtweise die entscheidende sei, dass also nicht auf die Perspektive des Bearbeiters ankomme. Und dann kommt ein längerer Abschnitt mit interessanten Argumenten, zum Beispiel, das ist ja schließlich hier, dass ja keine biometrischen Daten im Spiel seien, die eine Gesichtserkennung ermöglichen.
Okay.
Ja, und also dass der Ablauf von 49 Jahren zwischen die vergangen waren, seit das Bild entstanden ist im Jahr 1960, dass das doch jetzt also auszuschließen sei, dass man da noch erkennbar sei.
Also kann ich wirklich nur dem Gesichtspunkt der Staatskultur zurückweisen. Letztlich hat das Oberlandesgericht gesagt, gnädige Frau, Sie sind gar nicht wiederzuerkennen. und das macht man nicht. Aber gut, Sie haben sich dann deswegen aufs allgemeine Persönlichkeitsrecht gestürzt und sich mit dem 22 Kunsturhebergesetz auseinandergesetzt. Auch das ist durchaus lesenswert. Interessanter Hinweis dazu, die Frage der Erkennbarkeit wird nach Auffassung des Oberlandesgerichts vom Kunsturhebergesetz anders beurteilt als nach dem Datenschutzrecht. Nach dem Kunsturhebergesetz ging es um die Frage, der Identifizierbarkeit, nicht nur im engsten Freundes- und Familienkreis. Und das ist natürlich super spannend. Letztlich hat nach einer sehr langen Reise...
Also sie ist erkennbar, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Sie ist im Sinne des Kunsturhebergesetzes erkennbar, aber im Sinne des der strengsten Maßstäbe der Identifizierbarkeit nach dem Datenschutzrecht nicht identifizierbar. Erkennbar, aber nicht identifizierbar. Ja, das ist eine interessante...
Eine sehr präzise Feststellung des Oberlandesgerichts jedenfalls. Man muss das ja nicht alles nachvollziehen oder gutheißen, was da gemacht wird, aber jedenfalls, es wird mit den richtigen Instrumentarien gearbeitet und hart am Fall gearbeitet. Das ist gut. Ganz am Ende, nach einer sehr langen Schlingerfahrt und man sich immer wieder fragt, ja, wie geht's denn jetzt aus? Kommt dann aber doch das Oberlandesgericht dazu, den etwas breiteren Hammer auszupacken und mündet in eine Abwägung und sagt, also alles unterm Strich, wenn wir uns alles anschauen, dann geht hier die Kunstfreiheit dem Recht am eigenen Bild vor. Mit den zuvor auch schon geäußerten Argumenten ist ja doch schon lang her, so richtig erkennbar ist sie nicht. Wenn sie erkannt werden kann, dann überhaupt nur vom engen Kreis. Und da muss die Kunstfreiheit sozusagen obsiegen. Sie kann also mit ihrer einstweiligen Verfügung jetzt die von der künstlerischen Freiheit umfasste, auch wirtschaftliche Verwertung, nicht untersagen. Interessant aus meiner Sicht, die guten Feststellungen des Oberlandesgerichts zu einigen Rechtsverhältnissen, also die zum Beispiel die Feststellung, dass die Datenschutzgrundverordnung in ihrem Anwendungsbereich, über den wir jetzt lang gesprochen haben, tatsächlich Anwendungsvorrang vor dem nationalen Recht genießt. Also wenn sie einschlägig ist, dann schiebt sie auch zum Beispiel das Kunsturhebergesetz zur Seite. Und das ist gut, das haben wir als Datenschützer relativ lang drauf gewartet, bis die Gerichte das so zutreffend und selbstverständlich von sich geben, dass das europäische Recht, zumal in Gestalt einer unmittelbar geltenden Verordnung, eben nationales Recht verdrängt. Das ist gut und freut mich immer sozusagen, wenn da auch eine gewisse Entwicklung zu sehen ist.
Also vielleicht auch zwei Bemerkungen dazu. Erstens, das Gericht kommt dann ja am Schluss, wenn es über die Kunstfreiheit, mit der Kunstfreiheit abwägt, auch wieder auf sicheren Boden, weil wir haben wir eine Norm, ja, auf die man sich dann stützen kann. Das ist der 23 Absatz 1, Absatz 1 Nummer 4, der ist relativ selten. Ja, da heißt es, keine Einwilligung bedarf des Bildnisses, wenn es nicht auf Bestellung angefertigt wird, sofern die Verbreitung oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient. Ja, da sehr ist schön. Die Privilegierung, also sogar im, das ist also nicht im luftleeren Raum, sondern das ist dann Anwendung dieser Norm, und das ist natürlich typisch Gericht auch, dass sie sich dann die Neigung gibt, sich wieder auf den sicheren Boden einer Rechtsnorm zu geben, die einen den Fall löst, dann ganz am Schluss. Ob das Bundesverfassungsgericht Bundesverfassungsgericht hat in einer der beiden Recht auf Vergessen-Entscheidungen aus dem November 2019 ja so eine Differenzierung eingeführt, wo es gesagt hat, also wenn der Schwerpunkt beim Persönlichkeitseingriff jetzt nicht so sehr in der Datenverarbeitung, also ganz, ganz vergröbert liegt, sondern der Schwerpunkt liegt eigentlich darin, dass man sich in der Öffentlichkeit äußert, ja, dann gehe es gar nicht um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, sondern um das allgemeine Persönlichkeitsrecht pur. Dann sei man im Äußerungsrecht und grenzt dann auf diese Art und Weise das Äußerungsrecht vom Datenschutzrecht ab, was wahrscheinlich, wenn man so denkt, dann würde man wahrscheinlich hier auch auf die Idee kommen, dass ja, da es ja hier auch um ein in die Öffentlichkeit getragenes, auf einem T-Shirt getragenes Bild geht, ob das nicht auch eher in die Rubrik, ja, dann weniger Äußerungsrecht, sondern vielleicht eher Kunstfreiheit fällt und dann aus diesem Grund möglicherweise gar nicht in den Schutzbereich mehr des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung.
Das gefällt, lieber Nico.
Feinschmecker.
Ja, das gefällt, glaube ich, dir gerne. Ich bin sehr dankbar für den Lösungsansatz des Oberlandesgerichts Dresden, auch wenn ich ihn nicht in allen Punkten für richtig halte, aber finde ich gut. Wir könnten uns jetzt, und das machen wir bestimmt auch mal noch intensiver, um die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, gerade diese Abgrenzungsfragen kümmern, das können wir uns vielleicht mal vornehmen, beide Entscheidungen auseinanderzunehmen, sehr diffizil, sage ich mal. würde mit Sicherheit Spaß machen. Machen wir aber nicht heute. Wir haben zwar die unausgesprochene Zielsetzung, lieber Nico, mal einen Podcast unter 30 Minuten zu machen, nicht ganz hinbekommen, aber sind trotzdem heute ein bisschen kürzer dran. Freue mich sehr, dass Sie uns so lange begleitet haben, zugehört haben. Ganz herzlichen Dank dafür und machen Sie das, was wir beide, lieber Nico, immer machen. Schätzen Sie weiter unseren Rechtsstaat.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.